Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für unseren heutigen Karfreitag lesen wir 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. 2. Korinther 5, 14 bis 21. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, einer für alle, alle für einen, das ist das Thema der heutigen Predigt. Das war auch in den Verfilmungen des Romans von Alexandre Dumas der Spruch und das Motto der vier Musketiere: D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis, einer für alle, alle für einen. Damit versprechen sie sich gegenseitig, ein jeder von ihnen wird bereit sein, für die anderen sein Leben einzusetzen. Sie werden einander nicht im Stich lassen, auch nicht einen einzigen, sondern sich gegenseitig aus jeder Not herausschlagen, in die sie ihr gefährlicher Auftrag im Namen des Königs auch führen mag. Dort, bei den vier Musketieren allerdings, ist es nur ein guter Vorsatz, filmisch gekonnt, in Szene gesetzt. Hier am Kreuz ist allerdings dagegen Wirklichkeit. Und zwar eine Wirklichkeit, die nicht nur einen auserwählten Kreis von ein paar Freunden betrifft, sondern wirklich alle. Einer für alle. Für die ganze Welt. Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir haben es an anderer Stelle ja auch im Zusammenhang mit der Erwählung schon gehabt und ich werde seither nicht mehr müde zu betonen, nachdem ich mitbekommen habe, es gibt Leute und Lehren, die sagen, Jesus wäre nur für die Gläubigen gestorben. Nein, Jesus ist ausdrücklich für alle gestorben. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Die Welt, die ganze Welt, für jeden, ausnahmslos für jeden ist er gestorben. Einer für alle. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Einer für alle. Und zwar für die anderen. Denn Jesus ist nicht für sich gestorben. Er selber hatte es gar nicht nötig. Das lesen wir in Vers 21. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das war die Taufe Jesu. Manche fragen sich ja, warum musste Jesus sich denn taufen lassen? Und wir wissen, Johannes der Täufer ist auch erschreckt zurückgewichen und hat gesagt, du brauchst doch nicht getauft werden. Johannes hatte völlig recht. Was bedeutet die Taufe? Wer zur Taufe kommt, bekennt damit zunächst einmal, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Und Jesus als der Sündlose braucht nicht getauft zu werden. Er ist kein Sünder. Er braucht keine Vergebung. Warum lässt sich Jesus trotzdem taufen? Weil er in seiner Taufe unsere Sünde auf sich nimmt, für uns zur Sünde gemacht. Deshalb können wir die Taufe Jesu auch nur begrenzt mit anderen Taufen vergleichen. Taufe Jesu ist einmalig, einzigartig, der Heiland. der für uns unsere Sünde auf sich nimmt. Und da sehen wir, wie alles zusammengehört. Eins ohne das andere wäre unvollständig und ergibt keinen ganzen Sinn. Dass Gott Mensch wird, hilft uns nur was, wenn er dann in der Taufe unsere Sünde auf sich nimmt. Und auch das hilft nur was, wenn er sie mit ans Kreuz nimmt und dann schließlich auch für uns aufersteht. Weihnachten, Taufe, Karfreitag, Ostern, eine Einheit, gehört alles zusammen. Und wir sehen auch in dieser Aussage wunderschön die Einheit wieder der Bibel. Auch der Hebräer 5 sagt, Jesus wurde in allem versucht, gleich wie wir. Er war genauso von der Sünde angefochten wie wir, doch ohne Sünde. Er ist ihr nie erlegen. Ohne Sünde, einer für alle. Einer hat sein Leben für alle gegeben. Und da ist tatsächlich kein einziger Mensch auf dieser Erde ausgenommen. Auch da ist mancher Widerstand zu hören. Wenn man betont, ja, nicht mal Adolf Hitler, auch für einen Adolf Hitler, hat Jesus sein Blut am Kreuz vergossen. Auch für die menschenverachtenden Attentäter von Paris und Brüssel hat Jesus sein Blut am Kreuz vergossen. Auch sie hat er mit dem Vater versöhnt. Für jeden ist Jesus am Kreuz gestorben. Für jeden war das auch ganz ernsthaft nötig. Nun ist so, bei Adolf Hitler und bei den Attentätern von Paris oder Brüssel leuchtet uns das auch unmittelbar ein. Klar, dass Menschen, die so Schreckliches getan haben, nicht in den Himmel kommen können. Dass die, wenn sie es doch noch irgendwie schaffen wollen, trotz all ihrer Bosheit und ihrer Verbrechen, auf jeden Fall Versöhnung dringend nötig haben. Da muss schon einiges geschehen. Da muss schon etliches in Bewegung gesetzt werden, dass für solche Leute die Tür zum Himmel doch noch irgendwie aufgeht. Da muss Gott schon jede Menge Augen und Hühneraugen zudrücken. Da leuchtet uns das ein. Versöhnung dringend nötig. Aber es gibt doch auch so viele brave, gute, anständige Menschen. Wieso sollten die Versöhnung nötig haben? Wieso sollten diese guten, braven, anständigen Menschen darauf angewiesen sein, dass ein anderer stellvertretend für sie stirbt? Um das zu verstehen, fragen wir, was ist eigentlich Versöhnung? Ich weiß nicht, ob bei uns schon irgendjemand mal sich mit dem anderen versöhnt hat. Wann versöhnen sich Menschen wieder miteinander? Richtig, wenn sie miteinander Streit hatten. Ganz einfach. Versöhnung ist nötig, wenn wir miteinander Streit hatten. Ja, aber die meisten Menschen haben doch keinen Streit mit Gott. Die interessieren sich halt vielleicht nicht besonders für ihn. Das kann so schlimm doch nicht sein, oder? Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Bei WhatsApp, das ist so ein Programm, da kann man sich über Handy Nachrichten schicken, kennen wahrscheinlich vor allem die Jüngeren unter uns. Da bei WhatsApp, da sorgt seit Ende November 2014 ein kleines Häkchen für jede Menge Aufregung. Damit auch diejenigen, die sich mit WhatsApp nicht auskennen, wir tun es auch nur dank unserer Kinder. Da wird das erklärt. Da gibt's mehrere Häkchen, erstmal graue, die zeigen dem, der eine Nachricht an den anderen geschrieben hat, die Nachricht ist ordnungsgemäß rausgegangen. Dann kommen zwei Häkchen, die zeigen, die Nachricht hat den Empfänger erreicht, aber der hat's noch nicht gelesen. Und jetzt kommen die zwei ganz schlimmen, das sind die zwei blauen, die sagen, mir, wenn ich eine Nachricht verschickt hat, der andere hat's auch gelesen. Der weiß, ich habe ihm geschrieben, der hat die Botschaft bekommen. Und woran liegt jetzt das Problem? Weil es uns eben nicht egal ist. Wenn wir uns für einen anderen interessieren, wenn ein anderer uns wichtig ist, ob der sich auch für uns interessiert, ist uns nicht egal. Und wenn deshalb heute ein WhatsApp-Nutzer dem anderen schreibt und er kriegt Stunden oder gar tagelang keine Antwort, dann kann sich folgender Nachrichtenaustausch entwickeln. Der erste schreibt, hat natürlich die Botschaft schon geschickt, wieso schreibst du nicht zurück? Der andere antwortet, sorry, nicht gelesen, lautet die Ausrede. Ist das glaubhaft? Nein, dank der neuen WhatsApp-Häppchen ist es nicht glaubhaft, denn die haben ja dem Absender bestätigt, die Botschaft wurde gelesen. Deshalb schreibt er auch gleich Lügner mit Ausrufezeichen. Und unten sehen wir noch ein paar Rauchwolken und so weiter als Ausdruck des deutlichen Missfallens. Also diese Häkchen sollen von WhatsApp schon für ganz ernsthafte Beziehungskrisen, möglicherweise sogar für Beziehungsbeendigungen gesorgt haben. Warum erzähle ich das alles? Weil uns diese kleinen Häkchen von WhatsApp deutlich machen, es ist uns ganz und gar nicht egal, ob sich ein Mensch, der für uns wichtig ist, auch für uns interessiert oder nicht. Wenn deshalb einer den anderen ignoriert, dann gibt's ganz ordentlich Stress in der Beziehung. Und wir Menschen sind nun einmal für die Beziehung mit Gott geschaffen. Ob wir das wissen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, Gott hat uns, keinen einzigen von uns, dazu geschaffen, dass wir ihn ignorieren, sondern dass wir uns für ihn interessieren. Das haben wir vor einigen Sonntagen ja festgestellt, als wir der Frage nachgegangen waren, kommen Tiere in den Himmel? Da haben wir festgestellt, das ist der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Obwohl auch Tiere eine Seele haben, sind sie nicht geschaffen zur persönlichen Beziehung mit Gott. Das ist der Unterschied. Sie sind nicht geschaffen zur persönlichen Beziehung mit Gott. Wir Menschen sind aus einem einzigen Grund da, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist das Ziel unserer Erschaffung. Jetzt zwingt uns Gott das aber nicht auf. Deshalb hat er im Garten Eden den Baum der Erkenntnis gepflanzt. Der hatte dort eigentlich auch nur eine einzige Aufgabe. Der stand da nur rum. Die sollten ja nicht davon essen. Den hätte Gott doch viel besser an einen anderen Platz gesetzt, wo Adam und Eva gar nicht in Versuchung geraten können. Aber der hatte eine einzige Aufgabe, um zu testen, ob Adam und Eva wirklich von Herzen an einer Beziehung mit Gott interessiert sind. Ob ihnen das Vertrauen und der Gehorsam gegenüber Gott wichtiger ist als alles andere. Auch wichtiger als das falsche Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Und Adam und Eva haben sich gegen die Beziehung mit Gott entschieden. Und deshalb mussten sie hinaus aus dem Garten Eden. Das sind ganz klare, eindeutige Vorgänge. Und jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Für niemand, für keinen einzigen Menschen. Die Beziehung zu Gott war zerstört durch die Sünde. Was muss geschehen, um eine gestörte Beziehung wieder in Ordnung zu bringen? Versöhnung. Und echte Versöhnung kann nur geschehen, indem das ausgeräumt wird, was die Beziehung belastet. Es ist immer wieder wichtig, in allen Beziehungen, ganz egal, ob es zwischenmenschliche oder Beziehung zwischen Mensch und Gott ist, echte Versöhnung kann nur geschehen, wenn ausgeräumt wird, wirklich, wahrhaftig, ehrlich ausgeräumt wird, was eine Beziehung belastet. Bei uns Menschen mögen das manchmal nur Missverständnisse sein. Dann müssen auch die geklärt und bereinigt werden. Manchmal ist es auch tatsächliches Fehlverhalten, Unrecht, das geschehen ist. Das kann dann nicht nur mit Worten ausgeräumt und um Vergebung gebeten werden, dann muss das Unrecht durch eine Sühneleistung wieder gut gemacht werden. Das Wort versöhnen kommt deshalb von versühnen. Gleiche Wortfamilie, Ursprung. Wurde dann später das zweite Wort versöhnen dazugetreten, hat das erste im Grunde ersetzt, verdrängt. Eigentlich kommt es von versöhnen. Es muss Sühne geleistet werden, damit Versöhnung geschehen kann. So ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Nun ist unsere Beziehung zu Gott nicht deshalb zerstört, weil es irgendwo Missverständnisse gab. Nein, zwischen uns und Gott steht die brutale Wirklichkeit der Sünde. Und dass wir Gott ignorieren,
Das ist die schlimmste davon. Das ist die Ursünde überhaupt und schlechthin. Denn Gott will nicht, dass wir uns ihn ignorieren, sondern dass wir mit ihm leben. Jetzt ist die Frage, wie soll das alles wieder zurechtgebracht werden? Könnte Gott nicht einfach ein Auge zudrücken? Nein, so funktioniert das nicht, denn Gott baut seine Beziehung zu uns nicht auf einen Haufen Mist. Stellt euch mal eine Müllkippe vor, da liegen Berge von Pampers, natürlich vollen Pampers, von Bauschutt, von stinkenden Abfällen und so weiter und so fort. Wollte da einer von uns sein Haus drauf bauen? In irgendwelchen Drittweltländern mag das vielleicht passieren. Dann fährt man mal mit dem Bagger drüber, walzt alles platt und dann kommt das Haus drauf. Bei Gott passiert sowas nicht. Gott baut seine Beziehung zu uns nicht auf einem Haufen von Unrat, Müll, Abfall. Und das heißt, der Mist muss weg. Der Mist muss weg. Gerechtigkeit drängt auf Bereinigung. Und bereinigt ist eine Sache nicht dann, wenn sie unter den Teppich gekehrt oder wenn an der Wand ein Bild über den Schimmelfleck gehängt wurde. Da ist die Schuld und das Unrecht nur verdrängt, aber nicht und verschoben, aber nicht beseitigt. Und solche Schmuddel- und Pfuscharbeit entspricht nicht dem Wesen Gottes. Gerechtigkeit fordert Sühne, der Dreck muss weg. Gerechtigkeit lässt es ihrem Wesen nach nicht zu, dass Unrecht einfach nur zugedeckt und übertüncht wird. Gottes Gerechtigkeit fordert eine völlige Bereinigung von allem Trennenden. Es muss also einer her, der diesen ganzen Augiasstall der Sünde ausmistet. Wie man Unmengen von Mist am besten beseitigt, das zeigt die griechische Sage von Herakles. Der bekam die Aufgabe gestellt, an einem einzigen Tag die Stelle des Augias zu misten. Hört sich harmlos an, aber da standen 3000 Rinder der griechischen Sage nach und diese Stelle hatte seit 30 Jahren keiner mehr gemistet. Deshalb galt diese Aufgabe auch für den Halbgott Herakles als unlösbar. Der war nicht dumm, der hat's geschafft, der hat zwei Flüsse umgeleitet, durch die Stelle durch und die haben den ganzen Mist fortgeschwemmt. So einfach geht das mit der Sünde der Welt nicht. Mit Wasser kann man Sünde nicht bereinigen. Übrigens auch nicht mit dem Wasser der Taufe. Das stellt die Bereinigung nur symbolisch dar. Mit Wasser kann man Sünde nicht bereinigen. Die Bibel sagt, es gibt nur ein Mittel, mit dem Sünde gereinigt werden kann, nur ein Lösungsmittel, das den Dreck der Sünde wegfrisst. Das ist Blut. Sünde kann nur durch Blut gereinigt werden. Und deshalb musste Gott in Jesus Christus selbst vom Himmel kommen. Er lud unsere Sünde auf sich, hat sie mit hinaufgenommen ans Kreuz von Golgatha und hat sich mit unserer Sünde ans Kreuz schlagen lassen. Das ist für uns so wichtig, wenn wir ins Kreuz schauen, dass wir da Jesus sehen und er hat unseren Packen Sünden, meine ganz persönliche Schuld, hat er damit hochgenommen. Und mit der hängt er. Mit seinem Blut hat er unsere Sünde weggeschwemmt. Und damit, so sagt Paulus hier, sind auch wir der Sünde gestorben. Wenn einer den Tod für alle auf sich genommen hat, dann wird's allen zugerechnet, dass sie die Strafe der Sünde, den Tod, bereits erlitten haben. Wir haben in Jesus die Strafe bereits erlitten und sind dadurch losgekauft von der Macht des Todes. Wir sind da mit hineingenommen. Vor Gott ist's, als wäre jeder einzelne von uns mit Jesus am Kreuz gestorben. Dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das ist übrigens ein bekannter Trick. Wenn das Leben eines Menschen von Verbrecherbanden oder feindlichen Geheimdiensten bedroht ist, wie kommt der da raus? Es gibt ja Banden, Mafia-Gruppen, Geheimdienste, da gibt's kein Entrinnen weltweit. Man täuscht einen tödlichen Verkehrsunfall vor und dann beerdigt man den angeblich Verstorbenen ganz feierlich. In Wirklichkeit lebt er noch, war ja nur vorgetäuscht. Aber seine Feinde denken, er wäre tot. Und Toten braucht man nicht mehr verfolgen. Und er lebt dann in Wirklichkeit mit einer neuen Identität, ein neues Leben weiter und bleibt von seinen Feinden ganz unbehelligt. In Jesus haben wir tatsächlich eine neue Identität. Wir sind für den Satan gestorben. Der weiß natürlich, dass wir noch leben mit einer neuen Identität. Da passt das Beispiel nicht mehr ganz, aber für diese neue Identität hat er keinen Zugriff mehr. Er darf uns nichts mehr tun. So sagt Vers 17, das Alte ist vergangen. Neues, wir mit einer neuen Identität sind geworden. Und damit ist die Sache aber eben nicht zu Ende, damit ist sie wieder auf den Anfang gestellt. Denn warum hat Jesus das alles getan? Damit wir wieder unserer Bestimmung gemäß mit Gott leben können. Unser Thema heißt ja nicht nur einer für alle, es hat einen zweiten Teil. Alle für einen. Vers 15, und er ist darum für alle gestorben, einer für alle, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferstanden. Alle für einen. Jesus führt unser Leben wieder zurück zu seiner eigentlichen und ursprünglichen Bestimmung, dass wir Gott nicht länger ignorieren, sondern mit ihm leben, in einer ganz bewussten, persönlichen Beziehung mit ihm. Wir sind dadurch gerettet, dass der eine für uns starb. Das ist der Grund unserer Erlösung. Wir sind dazu gerettet, dass wir nun alle für einen leben. Das Ziel unserer Erlösung. Er hat uns für sich gerettet aus der Macht des Todes. Nicht für uns, für sich. Nicht damit unser Leben weitergeht wie bisher, nur ohne den drohenden Tod und die drohende Verdammnis, sondern dass unser Leben eine komplett neue Richtung bekommt und eine neue Bestimmung. Dass es zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückfindet. Das Ziel der Erlösung ist hier ganz klar formuliert, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben. Weg von der Selbstsucht, weg vom Kreisen um sich selber, um seine Wünsche, Bedürfnisse und Annehmlichkeiten. Das ist das Fleisch, das Denken und Wollen der von Gott abgefallenen Welt, dieses Kreisen um sich selber. Aber dieses Fleischliche soll der Vergangenheit angehören, ganz und gar. Da sagt Vers 16, daher kennen wir nun niemanden nach dem Fleisch, weil das fleischliche Denken im Jesus-Nachfolger aufgehört hat. Die Formulierung dem Fleisch nach ist eine knappe Zusammenfassung des von Gott getrennten Lebens. Es wird vom Fleisch, vom menschlichen Eigenwillen, seinen Sehnsüchten und Lüsten bestimmt. Als solche, deren Leben durch Jesus neu geworden ist, werden wir aber nicht mehr vom Fleisch, sondern vom Heiligen Geist bestimmt. Alles, was in unserem Leben nun geschieht, an Denken, Reden und Tun, soll nun dem Geist nach geschehen. Alles aber von Gott, sagt Vers 18. Es ist nicht unser Werk. Nicht unsere Frömmigkeit rettet uns, nicht unsere mitmenschlichen sozialen Taten, nicht unsere Spenden, nicht unser Glaube, sondern einzig und allein Gottes Versöhnungswerk in Jesus. Allerdings, wenn wir es im Glauben annehmen, es muss im Glauben angenommen sein. Für alle ist er gestorben. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Aber damit sind sie noch nicht alle gerettet. Ich betone immer wieder, auch hier, außer der Liebe Gottes ist nichts bedingungslos. Außer der Liebe Gottes ist nichts bedingungslos. Die Bedingung lesen wir in Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Die Bedingung heißt in Christus. Das heißt, wir müssen kommen und dieses Heil annehmen. Wo aber ein Mensch nicht glaubt, wo das Heil nicht für sich persönlich annimmt, Da rauscht die Versöhnungstat Gottes an seinem Leben vorbei. Sie ist für ihn geschehen, aber hat nichts davon. In Jesus ist nur der, der Jesus vertraut und gehorcht. Dann allerdings gibt uns Gott einen Heiligen Geist und wir werden eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es geht um einen klaren Schnitt, Neues ist geworden. Und damit wir und möglichst viele mit uns dieses Neue erfahren, hat er unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. So hat es Luther übersetzt, etwas kräftiger, Elberfelder ist da nicht ganz falsch, aber etwas schwach, wenn sie sagt, er hat unter uns gelegt. Nein, das griechische Wort heißt eigentlich setzen, hinsetzen, stellen. Und ich denke schon, was Luther natürlich auch damit mit der Sprache deutlich machen will, wenn er sagt, unter uns aufgerichtet. Die Erinnerung an Mose und die eherne Schlange. Als die Giftschlangen als Gericht Gottes ins Lager der Israeliten kamen, starb jeder, der gebissen wurde. Und es gab nur eine Lösung. Mose kam zu Gott, das Volk schrie und jammerte. Und Gott sagte Mose, mach eine eherne Schlange und stell sie in der Mitte des Lagers auf, unter uns aufgerichtet. Und jeder, der hinsieht, wird gerettet, braucht nicht zu sterben. Und so hat Gott inmitten der Menschheit das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Jeder, der hinsieht, der hinhört und es für sich annimmt, wird gerettet. Zunächst hat er es in uns aufgerichtet, aber deshalb sind dann auch wir aufgerichtet, als solche, die dieses Wort von der Versöhnung weitersagen sollen. So sind wir nun Gesandte, sagt Elberfelder, Botschafter, übersetzt Luther, an Christi statt. Wir haben diese Botschaft in seinem Auftrag weiterzusagen. Gott nimmt uns aktiv mit hinein in sein Heilsgeschehen. Nicht nur als solche, die selber Errettung und Versöhnung erfahren und sich dann gemütlich im frommen Sessel zurücklehnen und sagen, so für mich ist die Sache jetzt geritzt, sondern als solche, die mitwirken, dass andere das auch erleben. Und so rufen wir die Menschen um uns her, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist dann unser Auftrag. Dass wir mit Gott leben und andere dazu einladen, das auch zu tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und liebe Geschwister, wir tun's in Vollmacht und Autorität. Denn wir tun's im Namen Jesu, der uns gesandt hat. Und wenn wir deshalb beten, wenn wir Zeugnis geben, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass dieses Zeugnis offene Herzen trifft. Dass Gott durch seinen Geist die Herzen zubereitet. Und deshalb werden wir nicht nachlässig und müde, auch wenn es lange dauert. Wir wissen, das kann Jahre, das kann Jahrzehnte dauern, bis ein Herz schließlich aufgeht. Wir lassen nicht nach. Gott ermahnt durch uns. Er selber ist. Wir sind in diesem Auftrag Sprachrohr und Stellvertreter Gottes. Nicht der Papst in Rom, jeder einzelne von uns. Sprachrohr, Gesandter, Botschafter. Deshalb gefällt mir der Begriff Botschafter noch besser, weil der in der heutigen Zeit noch deutlicher ist. Wenn ein Land in einem anderen eine Botschaft hat, dann spricht der Botschafter seines Landes in der vollen Autorität für seine Regierung. Wir sprechen in der vollen Autorität für unseren Herrn. Es gilt, Menschen vor der Hölle zu retten. Sicher sind auch andere Dinge wichtig. Trauernde trösten, Kranke besuchen, Menschen in Ehe- und Familienkonflikten beizustehen und vieles mehr. Es gibt viele wichtige Aufgaben. Aber bei aller Wichtigkeit dieser Aufgaben, Gott hat die Welt nicht mit sich selber versöhnt, damit es den Menschen in dieser Welt ein bisschen besser geht. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe, ein bisschen Glück in diese Welt zu bringen. Das ist zwar schön, aber unser eigentlicher Auftrag ist, dass Menschen gerettet werden vor dem ewigen Verderben. Dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Dazu hat Gott seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden, sondern das ewige Leben haben. Dass auch jeder von uns dazugehört. Und wenn er es noch nicht tut, dass er heute die Entscheidung dafür trifft. Ja, Herr, ich will auch zu dir gehören. Amen.